es gibt Grenzen, vor allem die ökologische Krise bringt das kapitalistische Normalgeschäft gründlich durcheinander. Aber es gibt eben durchaus auch Kämpfe um Grenzverschiebung und, wenn wir dann auch über emanzipatorische Alternativen nachdenken, um Grenzsetzung. Limits bedeutet runter vom fossilen Energieverbrauch. Da fangen wir an bei Privatjets, bei großen Autos, müssen aber eben auch im Endeffekt an ganz grundlegende Merkmale unserer Produktions- und Lebensweise.
Auch die liberale Demokratie gerät an ihre Grenzen. Wir sehen das an den autoritären Tendenzen. Und wenn man so will, stehen wir an einem Scheideweg. Es geht entweder hinter die liberale Demokratie zurück, das wäre eine Autoritarisierung von den politischen Systemen, oder wir gehen über die liberale Demokratie hinaus. Das heißt, wir heben die Errungenschaften der liberalen Demokratie, die es ja durchaus gibt, also wir heben sie auf in Form einer radikalen Demokratie.
Ja, Leute, schön, dass ihr am Start seid. Hier ist euer Dissens-Podcast, diese Woche mit Ulrich Brandt und Markus Wissen. Ihr kennt die beiden vielleicht von ihrem Konzept der imperialen Lebensweise, das haben sie ja geprägt. Und in ihrem neuen Buch, über das wir hier sprechen, Kapitalismus am Limit, da schauen die Autoren darauf, wie durch die ökologische Krise die imperiale Lebensweise an ihre Grenzen stößt. Kollapserscheinungen, globale Spannungen und autoritäre Tendenzen in unseren Demokratien sind Ausdruck davon. Welche Entwicklungen zeichnen sich ab und was braucht es für eine solidarische Alternative? Darüber spreche ich mit Ulrich Brandt und Markus Wissen. Ich bin euer Host Lukas Ondrejka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Alles klar, ihr Lieben. Dann würde ich doch vorschlagen, legen wir mal los. Markus und Ulrich, schön, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid. Herzlich willkommen. Hallo.
Hallo.
Hallo, Lukas.
Ja, ihr beiden, ihr habt mit Kapitalismus am Limit gerade eine kritische Betrachtung unserer Gegenwart vorgelegt, in Buchform. Zentrale These ist, würde ich sagen, dass wir gerade erleben, wie der Kapitalismus an seine Grenzen gerät und dass er die Folgen seiner Krisen nicht mehr bearbeiten kann, führt dann zu immer mehr Konflikten in unserem Leben. Könnt ihr das vielleicht für den Einstieg mal ein bisschen prägnant ausführen, was ihr damit meint mit Kapitalismus am Limit und warum es vielleicht auch aus emanzipatorischer Sicht wichtig ist, diese Entwicklung zu verstehen? Markus.
Der Kapitalismus hat sich natürlich seit seinem Bestehen als enorm wandlungsfähig erwiesen. Also er war in der Lage, Krisen zu absorbieren und Krisen immer wieder in einen Moment seiner eigenen Transformation zu überführen. Das ist ein Kennzeichen der Geschichte des Kapitalismus, ja. Der Kapitalismus ist eine Produktionsweise, die sich über die Transformation reproduziert, also die gerade davon lebt, dass sie sich permanent verändert und damit eben auch Krisen absorbiert, oppositionelle Akteure integriert und so weiter. Das ist etwas, was die Geschichte des Kapitalismus kennzeichnet. Wir würden dennoch sagen, dass dieser Mechanismus nicht mehr so ohne weiteres funktioniert und das liegt an der ökologischen Krise. Die ökologische Krise, das ist das Argument, das wir im Buch weiter ausführen, ist der Game Changer. Der Kapitalismus beruht darauf, dass, oder er funktioniert eben auch auf eine Art und Weise, dass er permanent dazu tendiert, seine eigenen sozialen und ökologischen Grundlagen zu untergraben. Die sozialen Grundlagen, dagegen hat sich die Arbeiterbewegung, dagegen haben sich andere soziale Bewegungen gewehrt. Das konnte bisweilen aufgefangen werden. Der Kapitalismus ist nach wie vor eine sozial höchst ungleiche Veranstaltung, vom Klassenwiderspruch geprägt, von kolonialen Gegensätzen, von internationalen Ungleichheiten geprägt. Das ließ sich in der Vergangenheit alles irgendwie herrschaftsförmig, mit sehr viel Leid, mit sehr viel Lasten, die auf die Subalternen verlagert worden sind, bearbeiten. Aber das gilt nicht mehr so ohne weiteres für die ökologische Krise. Wir sehen das am Klimawandel, wir sehen das am Biodiversitätsverlust. Der Kapitalismus hat Natur zerstört in einem Maße, dass es mittlerweile für ihn selbst in seiner eigenen Existenz bedrohlich wird. Das wäre die These. Deswegen ist der Kapitalismus am Limit. Die ökologische Krise lässt sich unter kapitalistischen Vorzeichen nicht mehr so ohne weiteres bearbeiten.
Ulrich, wo seht ihr denn Indizien dafür? Denn Markus hat ja eben schon gesagt, das gehört zum kapitalistischen Wesen oder als Wesenskern des Kapitalismus, dass er Grenzen verschiebt, dass er sich immer wieder transformiert. Und so haben ja auch schon in der Vergangenheit viele ein Ende des Kapitalismus prognostiziert. Das tut ihr jetzt nicht explizit im Buch. Aber was ihr schon sagt, ist, dass möglicherweise ein Ende des Kapitalismus aufgrund dieser neuen Qualität der ökologischen Krise droht. Wo seht ihr denn da vielleicht Indizien für, dass der Kapitalismus eben seine Kosten nicht mehr auf Subalterne oder auf die Natur externalisieren kann?
Naja, wir sehen das sozusagen in den internationalen Konflikten. Wir kommen sicherlich darauf nochmal, dass gerade sozusagen Länder des globalen Südens das nicht mehr einfach so akzeptieren, dass sie ausgebeutet werden, ihre Arbeitskraft, ihre Natur, ihre natürlichen Ressourcen, dass sozusagen durch den Aufstieg auch der sogenannten Schwellenländer da nochmal andere Konkurrenzen gibt. Limits heißt ja eben nicht, dass wir sagen, der Kapitalismus kracht zusammen, sondern der Kapitalismus in der Form, wie wir ihn kennen, dass er externalisieren kann, dass er bestimmtes hegemoniales, also akzeptiertes Potenzial in unserer Gesellschaft hat, dass er sich da nicht mehr reproduzieren kann, weil die Krisen, Überschwemmungen, Trockenheiten und anderes zunehmen werden. Ne? Und das führt zu enormen Folgekosten. Also denken wir an die Reparaturkosten nur im Ahrtal, da waren es ein paar Milliarden. Denken wir an die Reparaturkosten in Pakistan vom Sommer 2022, 2023, riesige Überschwemmungen. Und da ist sozusagen die Wiederherstellungsfähigkeit von Kapitalismus oder von, ich sag mal, normaler Gesellschaft wird immer kostenintensiver, wird immer teurer und wird auch gewaltförmiger. Gleichzeitig ist natürlich Limit, auch Markus hat es schon gesagt, die Verschiebung von Grenzen. Also wenn wir gerade sehen, die Dynamik im Tiefseebergbau, ne, dass jetzt sozusagen Manganknollen, andere hochverdichtete Metalle und andere Rohstoffe angeeignet werden sollen. Wenn wir auch ein Stück weit an die Digitalisierung denken, an eine neue Form der Produktivitätsentwicklung des Kapitalismus, die ja in den Alltag, in uns selber sich reinschreibt, dann gibt es diese Umkämpftheit. Also Limit, das ist, glaube ich, ganz wichtig, heißt für uns nicht eine objektive Grenze, sondern es gibt Grenzen, vor allem die ökologische Krise, bringt das kapitalistische Normalgeschäft gründlich durcheinander. Aber es gibt eben durchaus auch Kämpfe um Grenzverschiebung und, wenn wir dann auch über emanzipatorische Alternativen nachdenken, um Grenzsetzung. Das war ja auch deine Frage. Limits heißt, müssen politisch gesetzt werden. Limits bedeutet runter vom fossilen Energieverbrauch. Da fangen wir an bei Privatjets, bei großen Autos, müssen aber eben auch im Endeffekt an ganz grundlegende Merkmale unserer Produktions- und Lebensweise. Mhm.
Dass der Kapitalismus ans Limit gerät, das erleben, glaube ich, viele von unseren ZuhörerInnen auch. Das, glaube ich, erleben wir auch zunehmend im globalen Norden. Die Einschläge da der Klimakrise kommen ja näher. Aber in unserer Debatte ist der Kapitalismus, wenn es um die Ursachen der ökologischen Krise geht, seltsam irgendwie nicht existent. Ja, also er spielt da in den dominanten Diskursen wenig eine Rolle. Schauen wir uns zum Beispiel die Klimadiplomatie an, schauen wir uns auch die Klimawissenschaften an, ne, die uns vor Temperaturanstiegen warnen. Aber wenn es dann darum geht, was ist eigentlich ursächlich dafür, und eine Ursachenanalyse ist ja auch notwendig, um dann auch die richtigen Lösungswege zu finden, dann ist der Kapitalismus da seltsam abwesend. Ihr befasst euch in eurem Buch eben auch genau mit den dominanten Krisendeutungen, zum Beispiel der Rede von den planetaren Grenzen, dem Anthropozän-Narrativ oder auch den Debatten, die wir haben um ökologische Ungleichheit, wie zum Beispiel Überkonsum in westlichen Konsumgesellschaften, und setzt dem aber auch eine eigene Krisendeutung entgegen von der ökologischen Krise. Könnt ihr das mal ein bisschen ausführen? Welche Krisendeutungen sind aus eurer Sicht gegenwärtig dominant und wo greifen sie vielleicht auch zu kurz und wo müssen wir dem eine Alternative gegensetzen, eine andere Krisendeutung, die dann ja auch wieder mögliche Lösungswege vorzeichnet?
Na, du hast es schon angedeutet begrifflich. Wir setzen uns eingangs des Buches stark mit der Debatte um planetare Grenzen, Planetary Boundaries, auseinander, wo es ja inzwischen jetzt immer mehr Studien gibt, die sagen, es sind werden immer mehr Grenzen überschritten, klassisch die Klimagrenze, also die Emissionen, die Stabilität des Klimasystems, der Verlust von biologischer Vielfalt. Man spricht von einer neuen Aussterbewelle. Das Wasser ist zwar sehr regional, aber auch das wird jetzt sozusagen gerade in den jüngeren Forschungen so gedeutet, dass es da eine planetare Grenze überschritten wird. Und unser Einsatzpunkt im Buch ist, dass genau die Ursachen nicht behandelt werden. Also es wird so getan, als wenn entweder über Dekarbonisierung, also über den Ausstieg aus der fossilen Energieproduktion, die Krise in den Griff bekommen werden kann. Wir kommen nachher sicherlich noch zum grünen Kapitalismus. Oder es ist so eine Art Management, ne? Wenn wir an biologische Vielfalt denken, Aufforstung, biologische Vielfalt in bestimmten Regionen erhalten, in anderen Regionen nicht. Aber es ist eben ganz augenscheinlich, dass es nicht an die Ursachen geht, dass eben was kapitalistische Wachstumsdynamik ist, was die imperiale Lebensweise in unserer Sprache ist, die imperiale Produktions- und Lebensweise oder eben diese Mechanismen von Externalisierung, die heute ganz stark zu dem führt, was man als grünen Extraktivismus, grünen Kapitalismus bezeichnen kann. Mhm. Auf der anderen Seite, also das ist sozusagen die dominante Debatte, das führen wir weiter im Buch aus. Du hast es gesagt, die Anthropozän-Debatte, ökologische Ungleichheit, verbunden mit dem Namen Lucas Chancel, der ja seit einigen Jahren jetzt sozusagen aus der Piketty-Schule da ganz wegweisende Studien vorgelegt hat oder auch nochmal in der soziologischen Nachhaltigkeitsdebatte. Gleichzeitig ist aber beobachtbar, dass wir ja durchaus eine Renaissance der Kapitalismuskritik haben. Also wenn wir die Erfolge der Bücher von Kohei Saito, Ulrike Herrmann, vielleicht ein Stück auch das Sozialismusbuch von Klaus Dörre und anderen sehen, dann gibt es ja durchaus, und das ist ein starker Indikator, ein Orientierungsbedürfnis in der Gesellschaft, sozusagen den Kapitalismus auch kritisch zu verstehen. Das führen wir jetzt im Buch nicht so ausdrücklich aus, weil wir uns eher auf die dominanten Debatten beziehen, aber wir haben das in anderen Aufsätzen gemacht, dass aus unserer Sicht diese Ansätze einen zu systemischen Blick haben auf Kapitalismus. Also die drei Namen, Herrmann, Dörre und Saito als Beispiele. Und dass wir genauer schauen müssen aus unserer Perspektive, Markus hat es eingangs gesagt, was ist auch die Wandlungsfähigkeit des Kapitalismus und wo ist die Wandlungsfähigkeit, die immer herrschaftsförmig ist, wo kommt die Wandlungsfähigkeit in bestimmten Dimensionen auch an Grenzen. Also unser Vorschlag ist ein feinerer Blick auf die ökologische Krise, die damit verbundene soziale Krise zu werfen.
Markus, vielleicht kannst du mal daran anschließend ein bisschen erläutern. Ulrich hat es jetzt schon erwähnt, ihr beide seid ja bekannt für das Konzept der imperialen Lebensweise, was ja auch eine bestimmte Analyse des Kapitalismus ist, auch im Unterschied zu anderen Kapitalismusanalysen. Und die beschreibt ja eben genau das, worüber wir schon gesprochen haben, dass der Kapitalismus vor allem auch darüber funktioniert, dass er Kosten, Schäden an Mensch und Natur nach außen hin auslagert, ja. Und das waren eben lange auch eben der globale Süden. Und dass er aber gleichzeitig auch ein hegemoniales Projekt ist und Konsens schafft und da viele Menschen einbindet und für viele Menschen auch im globalen Süden ist die imperiale Lebensweise ja eine attraktive, ja, wenn wir da die aufstrebenden Mittelschichten anschauen. Also wie fügt sich da jetzt euer Konzept der imperialen Lebensweise so ein bisschen in eure Diagnose davon, dass der Kapitalismus jetzt ans Limit gerät? Wie fügt es sich da ein? Ja, und wie kann auch im Vergleich zu diesen Kapitalismusanalysen, die Ulrich jetzt schon erwähnt hat, Herrmann, Saito und Dörre, die haben alle auch schon hier im Podcast eine Rolle gespielt, was kann da euer Konzept da noch beitragen, ne?
Ja, als wir dieses Konzept entwickelt haben und in unserem Buch von 2017 ausgeführt haben, war unser Anliegen erstmal Stabilität zu erklären. Wie kommt es, dass in einer Krisensituation, und wir dachten da vor allen Dingen auch an die Krisensituation im Anschluss an die große Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009, so wenig von emanzipatorischer Seite aus geschieht. Unser Argument war, die imperiale Lebensweise gewährleistet auch in Situationen der Krise in den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern die soziale Reproduktion und verhindert größere Bewegungen von links, von emanzipatorischen Kräften, Politisierung dieser Konstellation des Kapitalismus. Das war unser Argument im 2017er Buch und wir haben das jetzt gewissermaßen zeitdiagnostisch weiterentwickelt und gesagt, ja, dieses stabilisierende Moment der imperialen Lebensweise ist zutiefst widersprüchlich, weil es einerseits natürlich stabilisierend ist und wir sehen, die imperiale Lebensweise vertieft sich nach wie vor in den Ländern des globalen Nordens. Also es gibt keinerlei Anzeichen, dass etwa die Automobilität überwunden werden könnte, dass bestimmte Ernährungsmuster, die sehr fleischlastig sind, zumindest in einem großen Stil in Frage gestellt werden würden. Die imperiale Lebensweise verbreitet sich, Konkurrenz vermittelt global. Ja, also wir erleben das in den Ober- und Mittelklassen der aufsteigenden Ökonomien wie China und Indien, sich Konsummuster breit machen, wie sie eben vom globalen Norden her bekannt sind. Das ist der Widerspruch, ja. Die imperiale Lebensweise reproduziert sich gewissermaßen über ihre Vertiefung, über ihre permanente Ausbreitung und gleichzeitig wird sie dadurch zunehmend prekär. Sie lebt davon, Uli hat eben darauf hingewiesen, dass es ein Außen gibt, auf das ihre sozial-ökologischen Kosten verlagert werden können. Aber dieses Außen wird zunehmend umkämpft. Es wird umso umkämpfter, je stärker sich die imperiale Lebensweise konkurrenzvermittelt ausbreitet, je stärker das Außen schrumpft, je mehr die Ressourcen und auch die Senken, also die Ökosysteme, die bestimmte Schadstoffe absorbieren, umkämpft werden zwischen den Mächten, den alten kapitalistischen Zentren, aber auch den neuen, den ökonomischen Aufsteigern. Das ist das Neue an der gegenwärtigen Situation. Und so versuchen wir mit dem Begriff der imperialen Lebensweise die Krise zu erklären. Damit, denke ich, unterscheiden wir uns von anderen Krisendiagnosen dahingehend, dass wir die Alltagsdimension der Krise, die Alltagsdimension der Stabilisierung und gleichzeitig Verschärfung von ökologischen Krisenphänomenen stärker in den Blick nehmen. Also die imperiale Lebensweise begreifen wir als eine Strukturkategorie, die den Alltag der Menschen im globalen Norden, zunehmend auch in Ländern des globalen Südens, mit internationalen oder übergreifenden gesellschaftlichen Strukturen verbindet. Das ist vielleicht etwas, wo wir einen Punkt setzen, der so in anderen Krisendiagnosen nicht gemacht wird.
Ich würde das als Beispiel kurz ausführen, was Markus gesagt hat. Ich war vor 2 Wochen auf einer Konferenz und Vorträgen in Mexiko, Mexiko-Stadt und dann noch Querétaro, eine Stadt bei Mexiko-Stadt, weil das Buch Imperiale Lebensweise ins Spanische übersetzt wurde. Und in Mexiko-Stadt, es ist ein einziges Umweltdesaster, diese Stadt. Es gibt Emergencia Sanitaria, also es gibt sozusagen einen Umweltausnahmezustand an verschiedenen Tagen, weil man nicht mehr atmen kann. Ich hatte die 5 Tage, die ich in Mexiko-Stadt war, immer Blut im Schleim, weil sozusagen die dreckige Luft schmirgelt. Und der Hintergrund ist, dass in den 12 Jahren, als es einen Wirtschaftsboom gab, zwischen 2003 ungefähr und 2015, die Zahl der Automobile in Mexiko-Stadt sich verdoppelt hat. Ich habe das mal recherchiert, aber die Infrastruktur ja kaum mitgewachsen ist. Also es gibt Dauerstaus, obwohl teilweise dann doppelstöckige Autobahnen gebaut werden. Also die 6-spurige, die unten ist, in eine Richtung 6-spurig wohlgemerkt, wird dann nochmal mit einer 3-spurigen darüber, die dann privat ist und man muss Maut bezahlen, erhöht. Das ist sozusagen ein Indikator einer sich ausbreitenden imperialen Lebensweise in einem Land des globalen Südens, Mexiko. Und als ich das Buch vorgestellt habe an der UNAM, an der National Autonomen Universität in Mexiko, sagt der Kommentator, das ist am Zentrum der Dependenztheorie, also ein ganz wichtiges Zentrum von Nord-Süd-Forschung seit den 60er Jahren. Genau dieser Ansatz, der ist ausgeblendet ganz oft in unseren Theorien. Also die Nord-Süd-Abhängigkeit, die ist gut erforscht in der Abhängigkeits- oder Dependenztheorie, aber die Alltagsdimension, die fehlt uns. Und da ist das wirklich ein relevanter Beitrag für eine Perspektive auch im globalen Süden.
Ja, lass doch nochmal über diese Alltagsdimension der Krise oder das, was ihr Alltagsverstand nennt, darüber sprechen. Denn wir haben auch jetzt trotz einer sich verschärfenden Krise, einem Kapitalismus, der immer weniger stabil ist, die Einschläge, die kommen ja längst schon auch bei uns im globalen Norden näher. Trotz dieses Gamechangers Klimakrise, Markus, wie du es genannt hast, verdrängen ja unsere Gesellschaften und auch Individuen, was nötig wäre, nämlich eine Schrumpfung von schädlichen Verhaltensweisen. Nehmen wir zum Beispiel die Automobilität, wo jetzt mit der Elektrifizierung nur ein neuer globaler Wachstumszyklus angestoßen wird, der das Klima weiter aufheizen wird. Ja. Aber in unseren Gesellschaften ist das Autofahren so Teil des Wirtschaftens, ja, mit den Jobs und so Teil des Lebens, dass weniger Autos eine Minderheitenposition weiterhin sind. Ne? Also zum einen haben wir ja keine andere Wahl oftmals, wir sind auf die Automobilität angewiesen oder es ist eben auch ja attraktiv so zu leben, ne? Schnell von A nach B zu kommen. Und ich glaube auch, da muss auch jede solidarische, emanzipatorische Perspektive dran ansetzen. Wenn du Klimaschutz willst, dann musst du im Alltag der Menschen einsetzen. Ne? Dann braucht es irgendwie einen Umbau unserer Produktions- und Lebensweise, unserer Mobilitätsmuster. Und das kommt nur aus der Gesellschaft heraus. Oder reicht es nicht, an die Politik zu appellieren, macht doch jetzt mal Klimaschutz, sondern da muss man von unten Gegenmacht aufbauen. So ganz konkret im Alltag der Menschen. Zum Beispiel, wir fahren zusammen. Ne? Also denke ich, ist da ganz wegweisend. Aber sagt vielleicht mal aus eurer Perspektive, wie euer Konzept von imperialer Lebensweise und Alltagsverstand dabei helfen kann, zum einen die Stabilität des Kapitalismus, am Beispiel der Automobilität zu erklären und aber auch aufzuzeigen, wo emanzipatorische Ansatzpunkte sein können.
Mhm. Ja, ich meine, du hattest Wir fahren zusammen erwähnt. Das ist vielleicht ein sehr gutes Beispiel, um einzusteigen. Also Wir fahren zusammen politisiert die ökologische Krise als eine soziale und umgekehrt. Und bringt damit Bewegungen zusammen, die ansonsten auch durchaus getrennt voneinander agieren. Die Ressourcen dieser Bewegung, der Gewerkschaftsbewegung und der Klimagerechtigkeitsbewegung werden gewissermaßen zusammengebracht und das entfaltet eine enorme Kraft. Ja. Das setzt am Alltag der Menschen an, das setzt an einem ganz konkreten Problem an. Es setzt an den Arbeitsbedingungen im öffentlichen Personentransport, es setzt an der Tatsache, dass wir ein autozentriertes Verkehrssystem haben, das es dringend zu überwinden gilt, wenn wir der Klimakrise etwas entgegensetzen wollen, wenn wir sie überwinden wollen. Das ist ganz entscheidend. Ja. Und das deutet auch nochmal darauf hin, wie stark der Alltagsverstand mit bestimmten ganz konkreten materiellen Strukturen verbunden ist, mit physisch-materiellen Strukturen, mit Infrastrukturen. Ja. Der Alltagsverstand ist ja nicht etwas, was sich losgelöst von gesellschaftlichen Verhältnissen herausbildet, sondern er ist etwas, was ganz eng an die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse, gesellschaftliche Normalitätsstandards, aber eben auch an Infrastrukturen gebunden ist. An der Mobilität kann man das sehr gut deutlich machen, dass wir ein autozentriertes Verkehrssystem haben, dass es einfach selbstverständlich ist, Auto zu fahren, ist ja nicht dem bösen Willen von Menschen geschuldet, dass sie mit dem Autofahren die Erde zerstören wollen oder dass sie ständig auf Kosten anderer fortbewegen wollen, sondern es hat etwas mit bestimmten Normalitätsstandards zu tun, die ganz tief in den Infrastrukturen, den Institutionen, den Kräfteverhältnissen dieser Gesellschaft verankert sind. Ja. Wenn ich auf dem Land lebe, wo es keine andere Mobilitätsalternativen gibt, wo es vielleicht auch keine sozialen Infrastrukturen gibt, wie Krankenhäuser, Arztpraxen, Supermärkte, Bildungseinrichtungen, Schwimmbäder und so weiter und der Bus nur einmal am Tag fährt, bin ich einfach darauf angewiesen, Auto zu fahren und mich auf eine Art und Weise fortzubewegen, die global gesehen nicht nachhaltig und nicht verallgemeinerbar ist. Ja. Also hier sehen wir diese enge Verbindung von nicht nachhaltigen Praktiken und den Infrastrukturen, den Kräfteverhältnissen, den Institutionen von fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaften. Ich glaube, das müssen wir in Rechnung stellen. Daran wird auch deutlich, dass die imperiale Lebensweise eine gesellschaftliche Strukturkategorie ist. Uns ist ja in der Debatte nach der Veröffentlichung unseres Buches immer wieder vorgeworfen worden, dass wir die imperiale Lebensweise auf Konsumentscheidungen oder auch als moralische Kategorie verstehen würden. Ja, das ist weit ab von dem, was wir mit dem Begriff beabsichtigen. Es ist eine gesellschaftliche Strukturkategorie. Wir wollen damit verstehen, wie bestimmte nicht nachhaltige Praktiken des Sich-Ernährens, des Sich-Fortbewegens, des Kommunizierens, des Energieverbrauches tief in die Strukturen kapitalistischer Gesellschaften eingelassen sind und Menschen zum Teil gar keine andere Wahl lassen, als sich sowohl als Arbeiter und Arbeiterinnen, als Lohnabhängige zum Beispiel in der Autoindustrie, als auch als Konsumenten und Konsumentin nicht nachhaltig zu verhalten. Natürlich ist sie auch attraktiv, das ist völlig klar. Ja. Wir wissen, dass räumliche Handlungsreichweiten dadurch erweitert werden, dass wir überall hinkommen können, fliegen können und so weiter. Ja. Das ist natürlich auch attraktiv. Insofern ist, das ist unser Argument aus dem 2017er Buch, die imperiale Lebensweise sowohl Notwendigkeit als auch Versprechen. Sie ist ein Zwang, aber auch die Voraussetzung zur Teilhabe am Leben in fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaften. Mhm.
Ja, Ulrich?
Zwei kurze Ergänzungen. Beim Dissens-Podcast darf man auch mal theoretische Verweise einführen. Und zwar, wir beziehen uns sozusagen nicht sehr, es ist kein Theoriebuch, es ist wirklich ein Buch zwischen wissenschaftlichem und Sachbuch. Aber wir beziehen uns auf den Begriff von Antonio Gramsci, einem wichtigen Theoretiker zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und der hat eben diesen Begriff des Alltagsverstands geprägt und sagt, der ist notwendig widersprüchlich. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn wir an emanzipatorische Strategien denken, dass dieser Alltagsverstand nicht ganz klar homo economicus, ich will nur Nutzenmaximierung, neoliberalisiert, individualisiert, sondern da tut sich immer was. Und diese Widersprüchlichkeit und ich sag mal die emanzipatorischen, kritischen, selbstkritischen Anteile auch zu stärken, das ist wichtig und das ist ja auch Teil eben von Podcasts wie Dissens oder von Büchern, das auch in die Öffentlichkeit zu bringen, zu Klärungsprozessen beizutragen. Und Alltagsverstand ist eben nicht individualistisch gemeint, sondern das ist sozusagen dann hoffentlich gesellschaftlich in bestimmten Milieus wird das wichtig und anderes. Und die zweite kurze Ergänzung, dass sozusagen unser Schwerpunkt auf den Infrastrukturen, auf den Bedingungen für ein gutes Leben oder eben aktuell nicht so gutes Leben liegt, ist auch ein Einsatzpunkt gegen den Mainstream der Nachhaltigkeitsdebatte, die ja ganz stark auf Individualisierung geht. Also wenn nur richtig konsumiert wird oder weniger konsumiert wird, dann kriegen wir die enormen Probleme in den Griff. Und das ist natürlich ein Trugschluss, weil damit Kapitalmacht, Unternehmensmacht, Investitionsentscheidungen, Reichtum, Überkonsum, Luxuskonsum et al. Gar nicht in Frage gestellt wird, sondern es muss so von unten. Ne? Hans-Jürgen Urban von der IG Metall nennt das ökologische Austerität. Und das finde ich ganz wichtig, weil eben bei denen, die eher gesellschaftlich schwächer sind, die sollen sich jetzt verändern und die Mächtigen und Wohlhabenden dürfen weitermachen wie bisher. Hm.
Ja, danke euch. Ulrich, du hast vorhin schon den grünen Kapitalismus erwähnt. Wenn wir uns jetzt anschauen, was so, zumindest im globalen Norden, ne, also in den meisten anderen Teilen der Welt leben wir ja auch quasi bedingt durch Investitionen, zum Beispiel aus Deutschland, so einen fossilen Rollback. So, also stellt sich auch mal die Frage, wie grün wird eigentlich der Kapitalismus überhaupt so global gesehen, ne? Da steigen die fossilen Infrastrukturen immer noch weiter an. Aber wenn wir jetzt hier mal auf den reichen Norden schauen und zum Beispiel auf Deutschland, dann ist so ein dominanter Modus der Krisenbearbeitung ja und auch der Aufrechterhaltung der imperialen Lebensweise eben das Versprechen des grünen Kapitalismus, was ja auch in der Form von der ökologischen Modernisierung dann schon angegangen wird, zum Beispiel durch die Ampel hier in Deutschland. Da steht ja dahinter, die Grenzen, die der Kapitalismus planetar hat auf einem endlichen Planeten, die zu entgrenzen. So, das ist ja so die Vorstellung, wir entkoppeln Wachstum von Ressourcenverbrauch. Ist ja auch schon vielfach belegt worden, dass das in absoluter Hinsicht eine Illusion ist. Aber trotzdem ist ja das etwas, was die politischen Eliten pushen und woran sich viele Menschen klammern irgendwie so, dass der technologische Fortschritt schon richten wird und wir hier unsere Lebensweise gar nicht erst groß in Frage stellen müssen und eine neue solidarische Lebensweise entwerfen müssen. Ja, ihr schaut euch das auch an in eurem Buch anhand des European Green Deal, diese Tendenz Richtung grüner Kapitalismus. Könnt ihr mal beschreiben, wie formiert er sich gerade jetzt in dieser ökologischen Krise? Und ja, wie bewertet ihr dieses Projekt und seine Folgen für den Rest der Welt?
Du hast die Stichworte schon gesagt. Also unser Argument ist, dass am Beispiel des European Green Deal, aber wir führen auch andere auf, gibt es den Versuch, auch da nochmal vielleicht kurz Antonio Gramsci, einer passiven Revolution, also einer durchaus von Teilen der Eliten erkannten Problematik der Klimakrise. Und die soll aber jetzt bearbeitet werden unter Kontrolle der politischen, ökonomischen Eliten. Ja, das meint Gramsci im Kern mit passiver Revolution. Und das ist genau eine Ökologisierung der Wirtschaft im globalen Norden. Man muss aber auch China dazu nehmen. Auch da gibt es enorme Dynamiken hin zu einem grünen Kapitalismus. Eingangs habe ich schon gesagt, der Kern liegt in der Dekarbonisierung, also eines Wechsels der Energiebasis und damit auch der Rohstoffbasis und nicht die Produktions- und Lebensweise, die sozialen Formen, die Logiken wie Wirtschaftswachstum und anderes, die Logiken von Ausbeutung, von Klassengesellschaften, von patriarchalen Gesellschaften, rassifizierenden Gesellschaften und anderem. Das ist ein aus unserer Sicht und mit vielen Studien belegt ein falsches Versprechen. Aber, und das ist, glaube ich, jetzt ganz wichtig, und auch das unterscheidet uns, glaube ich, von vielen anderen Beiträgen zur aktuellen Diskussion, es ist eine wichtige und wirkmächtige Strategie. Da geschieht eben was. Es wird ja Industriepolitik in Europa betrieben. Das ist über Formen von Geopolitik, aber es soll eben auch zu einer ökologischen Modernisierung kommen. Es werden ja auch erneuerbare Energien ausgebaut. Allerdings, das wissen wir auch aus den Studien, und 2023 ist ein klassisches Jahr, es waren noch nie so viele erneuerbare Energien produziert worden im Jahr 2023 weltweit wie in der Geschichte, aber auch noch nie so viel fossile Energie. Also die erneuerbare Energie ist in der Regel komplementär, weil es eben in der Wachstumslogik verhalten bleibt. Das sozusagen ist jetzt ganz knapp und wir führen das natürlich nochmal systematisch aus im Buch, unser Argument beim grünen Kapitalismus. Und da setzen dann eben auch Konflikte an, also ganz konkrete Konflikte bei den E-Autos. Ne? Die Auseinandersetzung um die Tesla-Fabrik ist sozusagen in der breiten Öffentlichkeit, also dass eben die E-Autos nicht unbedingt die Lösung sind, sondern dass auch da enorme Probleme einhergehen. Aber, so argumentieren wir, gesellschaftlich ist das Versprechen eines grünen Kapitalismus, also der Erhalt einer imperialen Produktions- und Lebensweise, offensichtlich durchaus attraktiv. Ja, und jetzt gilt es darum, von emanzipatorischer Wing auf vielfältige Art und Weise diesen Konsens zumindest anzukratzen, dass wir mit erneuerbarer Energie, mit Elektroautos und anderem das in den Blick bekommen. Letzter Gedanke dazu, du hast es auch in der Frage eigentlich schon formuliert, die Ökologisierung des Kapitalismus, ein grüner Kapitalismus, findet eben auch räumlich sehr selektiv statt. Also es wird sozusagen die Rohstoffe, die jetzt für die Produktion von erneuerbaren Energien, von E-Autos etc. nach Europa, in die USA, nach China gebracht werden müssen, die müssen ja woher kommen. Und das findet in der Regel weiterhin unter ausbeuterischen Bedingungen statt. Gleichzeitig findet auch in den Ländern selber, ne, eine Kollegin von uns, Christina Dietz, macht umfassende Forschung zu Kolumbien und sie sagt, auch da gibt es sozusagen durchaus Versuche, jetzt eine Energiewende voranzutreiben, allerdings unter Weltmarktbedingungen, das heißt ausländisches Kapital, das heißt die Nachfrage kommt vom Weltmarkt etc. etc. Also auch da müssen wir genauer hinschauen, was im globalen Süden sich tut. Der globale Süden ist nicht nur Ausbeutungsobjekt, sondern auch da gibt es Kräfteverhältnisse, gibt es Macht, gibt es Klassengesellschaften etc. etc.
Ja, den grünen Wachstumskonsens ankratzen, schön gesagt. Und du hast ja erwähnt, die Auseinandersetzung um Tesla in Grünheide, ist ein gutes Beispiel, denke ich. Da hat sich ja zuletzt dann auch neben lokalen Aktivistis das Disrupt-Netzwerk ausgetobt. Ein Netzwerk, das aus Ende Gelände hervorgegangen ist, wo die Aktivistis auch erkannt haben, okay, schwierig jetzt gegen LNG anzukämpfen, sehr abstrakt. Ich glaube mal, die Energien, die begrenzten Energien auf den Bossgegner Automobilität anwenden. Nicht die schlechteste Idee. Mal sehen, wie es da weitergeht. Aber mich hätte mal aus eurer Vogelperspektive noch interessiert, Ulrich und Markus, welche Szenarien für die kapitalistische Entwicklung ihr seht. Denn ein unmittelbarer Zusammenbruch oder eine Überwindung, eine emanzipatorische, stehen ja nicht gerade bevor. Und wir sehen da einerseits so ein bisschen einen Ring zwischen fossilen und grünen Kräften im Kapitalismus, platt gesagt zwischen Verbrenner- und E-Auto-Leuten und global gesehen ein fossiles Weiter-so, würde ich sagen. Also selbst die Wachstumsdynamik, die da losgetreten wird durch Dekarbonisierung, die trägt dann wieder zu einem Mehr an Verbrennung fossiler bei. Also werden wir uns auch auf eine eskalierende Klimakrise weiter einstellen müssen, auf gewisse Kollapsdynamiken. Mhm. Markus, wenn wir den Blick mal auf Europa beschränken, welche Entwicklung könnte der grüne Kapitalismus hier nehmen? Welche Szenarien sind da aus deiner Sicht realistisch?
Er ist eine ökonomische Macht, das kann man schon sagen. Ich glaube, das unterscheidet die heutige Situation von der aus dem Jahr 2012 oder 2008, 2009 nach der Finanz- und Wirtschaftskrise. Da war ja auch schon viel von einer grünen Ökonomie die Rede, aber diesem Projekt fehlte damals noch der gesellschaftliche Rückhalt. Heute sind wir in einer anderen Situation. Es gibt Technologien, die ausgereifter sind, also Stichwort Elektromobilität, Elektroautomobilität. Es gibt Kapitalfraktionen, die sehr stark davon leben, dass eben grüne Strategien gestärkt werden, die einfach auch die Erwartungssicherheit haben wollen. Die erwarten, dass politisch bestimmte Rahmenbedingungen, Anreize gesetzt werden, auf die sie sich künftig verlassen wollen, weil grüner Kapitalismus bedeutet Investitionen und wenn es nicht genügend Investitionssicherheit gibt, die durch politische Rahmenbedingungen gewährleistet wird, dann finden eben die Investitionen nicht statt. Ja, das sehen wir immer wieder bei den Klimaverhandlungen, wenn eben auch von Industrieverbänden oder auch von einzelnen Unternehmen Investitionssicherheit eingefordert wird. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die fossilen Beharrungskräfte natürlich enorm stark sind. Wir erleben das gerade in Deutschland bei der Politik der Ampel, die ja in der Ampel unglaublich umkämpft ist. Die FDP blockiert, natürlich die anderen Oppositionsparteien mit Ausnahme der Linken blockieren, weil sie zum Teil, also das betrifft jetzt die AfD und natürlich darüber hinaus in anderen Ländern rechte Kräfte im Allgemeinen, die Klimakrise entweder leugnen oder auf nichtmenschliche Einflussfaktoren zurückführen. Und selbst dann, wenn sie nicht geleugnet wird, wird die Position vertreten, wir können den fossilen Kapitalismus in unserem Territorium, in unserem nationalen Rahmen exklusiv stabilisieren. Wir verlagern einfach die Kosten, wie gehabt, auf den globalen Süden, verhindern, dass Menschen, denen wir damit die Lebensgrundlagen unter den Füßen wegziehen, zu uns kommen, indem wir hohe Mauern errichten. Das ist durchaus ein Szenario, das man vielleicht als einen fossilen, barbarischen Kapitalismus bezeichnen kann. Also ein Stabilisieren der imperialen Lebensweise, eine autoritäre Stabilisierung der imperialen Lebensweise in den Ländern des globalen Nordens mit einer Stärkung oder mit einer Kontinuität fossilistischer, also auf fossilen Energieträgern, auf deren Verbrennung basierender Elemente, mit dem autoritären Agieren nach außen, dem Hochziehen von Mauern gegen Geflüchteten. Das wäre ein Szenario eines barbarischen Kapitalismus, der also fortführt, sozialökologische Kosten zu produzieren, aber diejenigen, die darunter zu leiden haben, systematisch daran hindert, in die Wohlstandsinseln zu kommen. Das ist aber auch nicht nur das wäre sozusagen ein Idealtyp. Ja, der andere Idealtyp ist der grüne Kapitalismus, aber faktisch können wir beobachten, dass beide Idealtypen sich miteinander verschränken, dass wir durchaus auf ein Szenario hinauslaufen, in dem wir es mit einer selektiven Modernisierung des Kapitalismus im globalen Norden zu tun haben, der aber gespickt ist mit autoritären Elementen. Schauen wir uns einfach nur die Europäische Union an. Sie verfolgt die Strategie einer ökologischen Modernisierung mittels des European Green Deal und gleichzeitig verfolgt sie eine knallharte Politik gegenüber Geflüchteten, eine Verschärfung der Asylpolitik, wie wir sie im letzten Jahr erlebt haben. Dazu braucht es gar nicht die Rechten, zumindest nicht die Rechten in Regierungsverantwortung. Die Rechten treiben die bürgerlichen und sozialdemokratischen, die grünen Kräfte vor sich her und die machen dann die Arbeit in der Regierung, indem sie zum Beispiel das Asylrecht verschärfen. Das ist ein autoritärer oder das ist ein, wenn man so will, grüner Kapitalismus versetzt mit autoritären Momenten. Ein weiteres Szenario sicherlich, und das könnte ein Szenario sein, das durchaus in der Konsequenz eines barbarischen fossilen Kapitalismus liegt, ist Kollaps, ja, denn auch der globale Norden, das sehen wir, kann sich den Folgen des Klimawandels nicht mehr ohne weiteres entziehen. Der Klimawandel bricht auch hier zunehmend in den Alltag ein. Uli hatte die Beispiele am Anfang genannt, das ist Hochwasser, die Brände und vieles mehr, ja. Das sind, wenn man so will, Anzeichen eines Kollaps, der mit Sicherheit durch einen autoritär fossilen Kapitalismus gestärkt werden würde. Und das letzte Szenario wäre sicherlich das einer solidarischen Alternative. Das werden wir sicher noch diskutieren.
Ja, Leute, wir machen gleich weiter mit dem zweiten Teil unseres Gespräches hier mit Ulrich Brandt und Markus Wissen, aber ich möchte die kurze Pause hier nutzen für einen klitzekleinen Dissens-Werbeblock, denn diesen Podcast hier, den gibt's nur dank seiner Fördermitglieder. Es sind mehr als 1200 Leute, die Dissens ermöglichen, dank ihrer Fördermitgliedschaft. Nur so kann ich kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle da draußen senden. Und nicht nur das, Dissens ist ja jetzt auch Plattform für die Crew vom Was tun Podcast. Auch Ihr Podcast wird durch die Dissens-Fördermitglieder ermöglicht. Ja, und damit uns das Podcasten weiterhin möglich ist, benötigen wir noch mehr Fördermitglieder. Wenn dir also dieser Podcast hier gefällt und du es dir leisten kannst, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Du finanzierst damit unsere Arbeit, aber nicht nur das, als Fördermitglied winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungen. Dieses Mal gibt es eine Ausgabe von Kapitalismus am Limit zu gewinnen. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, findest du selbstverständlich in den Shownotes. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit Ulrich Brandt und Markus Wissen. Ja, über das solidarische Szenario, über das wollen wir gleich noch sprechen. Aber ich würde gern euch noch kurz Gelegenheit geben, über etwas zu sprechen, das ihr ökoimperiale Spannungen in eurem Buch nennt. Denn Ulrich, du hast schon erwähnt, dass der Kampf um Ressourcen, dass der in der klimakollabierenden Welt, dass der zunimmt und dass das ein Problem ist, dass wir auch aus linker Sicht thematisieren müssen und wie überhaupt wir mehr auf die internationale Ebene blicken müssen, die in den kapitalismuskritischen Debatten ja deutlich auch zu kurz kommt. Genau, und ihr beobachtet da neben der Zunahme politischer Spannungen, ja, also wir sehen sie ja, die Konflikte und Kriege, auch neue imperiale Auseinandersetzungen, etwa zwischen den USA, Europa auf der einen Seite und den aufstrebenden BRICS-Ländern, vor allem Russland und China auf der anderen Seite. Und neben diesen Sachen nehmt ihr in eurem Buch eben auch die ökologische Dimension in all dem. In dem Blick sprecht da von ökoimperialen Spannungen. Was meint ihr denn damit und warum ist es aus eurer Sicht wichtig, dass wir diesen Kampf um den Zugriff auf Rohstoffe, dass wir den auch in den Blick nehmen, also diese ökologische Dimension in den internationalen Auseinandersetzungen? Ulrich.
Ja, wir haben das lang auch diskutiert und es ist erstmal ein begrifflicher Vorschlag, den, ich glaube, der ist jetzt inzwischen ganz gut ausgearbeitet, wo wir versuchen, Markus hat es eingangs gesagt, die Klimakrise ist der Game Changer, dass wir wegkommen von dieser doppelten Perspektive, einerseits hier zunehmende Gewaltanwendungen oder Hegemoniekämpfe, also China stellt nun die Vorherrschaft der USA in Frage, Deglobalisierungstendenzen, also die Tatsache, dass sozusagen Lieferketten reorganisiert werden in der Folge der Wirtschaftskrise 2008 oder vor allem natürlich in der Pandemie, also sogenanntes Nearshoring, die Güterketten sollen vor allem in den eigenen Regionen verstärkt restrukturiert werden. Das ist ja eh gar nicht für alles der Fall, wenn wir an Rohstoffe denken. Und wir argumentieren nicht immer, Aber ganz oft hilft es, es eben mit der sich zuspitzenden ökologischen und Klimakrise zu verbinden. Wir zitieren John Urey, einen bekannten Wissenschaftler, Geografen, Soziologen, der darstellt, dass der Aufstieg der USA vor 100 Jahren eben keine ökologischen Grenzen hat, also der Aufstieg der USA zur Weltmacht, ne, und dann vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg. Diese Hyperindustrialisierung, das, was man als Fordismus, als Massenproduktion, Massenkonsum, Weltmarktorientierung, Zugriff auf Rohstoffe aus der Welt über die Märkte und auch über Staaten, das war alles gesichert. Das ist für China nicht gesichert. Also die Aspiration Chinas jetzt zur Weltmacht findet in einer ganz anderen Konstellation statt, die kaum diskutiert wird. Die wird diskutiert konkret. Landgrabbing, Investitionen Chinas in den rohstoffreichen Ländern, wieder Stichwort Afrika, Lateinamerika, die neue Seidenstraße, also rein nach Asien und so weiter. Aber wir müssen es in Zusammenhang stellen. Und da ist unser Vorschlag der ökoimperialen Spannung. Spannung heißt noch nicht offene Konflikte, sondern heißt erstmal latente zunehmende Konflikte. Und da argumentieren wir einerseits natürlich, wie ich gerade ausgeführt habe, die Infragestellung der Vorherrschaft der USA, in Klammern auch der EU, beispielsweise durch Länder wie China oder sogar durch die BRICS. Ja, und China versucht ja jetzt sehr stark auch BRICS für sich zu instrumentalisieren, die Neuaufnahme von anderen Ländern im letzten Sommer bei der BRICS-Jahrestagung etc. Das zweite ist, dass die Konkurrenz um Rohstoffe enorm zunimmt. Also solange dieses Wachstumsmodell, das hyperindustrielle Wachstumsmodell, oder denkt man an die Digitalisierung, die alles andere als sauber ist, die ist enorm rohstoff- und energieintensiv, auch dieser Zugriff auf Rohstoffe, Kupfer, Lithium, die sogenannten seltenen Erden, das erzeugt Spannungen, die sich vielleicht in Konflikten entladen können. Das Argument der Externalisierung, die an die Grenze kommen, eingangs von Markus schon erwähnt, das ist ganz systematisch, um diese Spannung zu erklären. Wir führen das noch an weiteren Punkten aus. Insgesamt gehen wir von 6 Dimensionen der ökoimperialen Spannung aus. Mhm. Und die ja emanzipatorisch zu bearbeiten, da haben wir erstmal überhaupt keine Lösung, sondern wir wollen das Problem aufreißen, weil auch da wieder, wie wir gesagt haben, in den Alternativdebatten, die den Kapitalismusbegriff stark machen, die 3 Bücher, die wir eingangs erwähnt haben, kommt die internationale Dimension überhaupt nicht vor. Man denkt, dass sozusagen die Problematik sich auf einer imaginären nationalstaatlichen Ebene im globalen Norden maximal Europa abspielt. Ja. Und das überhaupt anzuerkennen, dass es natürlich viel komplexer ist, dass Kapitalismus immer auch ein Weltsystem ist, das sich dann nationalstaatlich und imperial institutionalisiert, das ist sozusagen erstmal unser analytisches Angebot, das wir dann im Schlusskapitel, da kommen wir gleich noch zu, auch versuchen auszuführen. Also was heißt das eigentlich für eine neue Weltwirtschaftsordnung? Aber erstmal wollen wir mit dem Begriff der ökoimperialen Spannung diese enorm konfliktive Konstellation in den Blick nehmen, die eben zunehmend auch die ökologische Krise, die Klimakrise berücksichtigen muss und es nicht 2 verschiedene Sachen sind.
Ja, danke dir. Wir können das leider gar nicht hier weiter im Detail ausführen, ne? Also das ist ja einen eigenen Podcast wert und ich möchte alle anregen, euer Buch zu kaufen, und die Debatte wird ohnehin dann sicher auch an anderer Stelle in vertiefter Form dann auch weitergehen. Ich würde jetzt gern gleich mit euch über Möglichkeiten der Überwindung, der emanzipatorischen Überwindung des Kapitalismus sprechen, aber dafür müssen wir vielleicht auch mal auf die regressiven Tendenzen in unseren westlichen Demokratien schauen. Denn der Kapitalismus, der an seine Grenzen gerät, der stößt auch die liberale Demokratie an ihre Grenzen. Ne? Also, Markus, du hast es schon angedeutet. Ne? Rechtsruck, der Aufstieg faschistischer Kräfte und auch autoritäre Tendenzen und Abschottung in der Mitte der Gesellschaft, das sind Symptome des Ganzen. Hätte mich von euch interessiert, wie analysiert ihr diese Krise der liberalen Demokratie und wie können wir diese Krise bearbeiten als Gesellschaft aus eurer Sicht? Markus?
Ja, wir würden sagen, dass wir uns in einer fundamentalen Krise der liberalen Demokratie befinden. Auch die liberale Demokratie gerät an ihre Grenzen. Die liberale Demokratie ist die bisher dem Kapitalismus adäquate Form von Demokratie. Das heißt nicht, dass der Kapitalismus nur unter liberaldemokratischen Bedingungen existieren kann. Er kann durchaus auch unter autoritären Bedingungen existieren. Aber im globalen Norden existierte er bisher unter liberaldemokratischen Bedingungen. Das funktioniert nicht mehr so ohne weiteres. Wir sehen das an den autoritären Tendenzen, die weltweit in den liberalen Demokratien zunehmen. Diese Tendenzen sind ein Gradmesser dafür, dass die liberale Demokratie mit den Schwierigkeiten, mit den Problemen, die der Kapitalismus selbst verursacht hat, nicht mehr zurechtkommt. Und wenn man so will, stehen wir an einem Scheideweg. Es geht entweder hinter die liberale Demokratie zurück. Das wäre eine Autoritarisierung von den politischen Systemen. Oder wir gehen über die liberale Demokratie hinaus. Das heißt, wir heben die Errungenschaften der liberalen Demokratie, die es ja durchaus gibt. Also die Demokratisierung des Politischen ist natürlich eine Errungenschaft der liberalen Demokratie. Wir heben sie auf in Form einer radikalen Demokratie. Momentan gehen die Tendenzen sehr stark in Richtung autoritäre politische Systeme, ja, und nicht nur von Seiten der rechten Bewegung, sondern eben auch von Seiten bürgerlicher und sozialdemokratischer Kräfte, die sich von den Rechten hier gewissermaßen den Takt vorgeben lassen. Und das ist ein großes Problem. Ein wichtiges Problem besteht darin, dass Menschen sich von den rechten Ideen angezogen fühlen. Und das ist selber bereits ein Gradmesser der Krise der Demokratie. Dass Menschen so etwas tun, ist eine Form der, wie das Nora Rätsel mal genannt hat, rebellierenden Selbstunterwerfung. Ja, es ist ein Rebellieren gegen eine Alternativlosigkeit, die uns seit vielen Jahren, Jahrzehnten vorgemacht wird. Also der berühmteste Spruch in dieser Hinsicht ist sicher der von Margaret Thatcher, "There is no alternative." Es gibt keine Alternative zu einer neoliberalen Restrukturierung von Gesellschaft. Wenn man so will, hat sich die Sozialdemokratie, die neoliberal gewendete Sozialdemokratie, genau das auch zu eigen gemacht. Sie hat Klassenfragen dethematisiert. Diese Klassenfragen haben aber gleichzeitig im Alltag der Menschen weitergewirkt. Sie fanden keinen politischen Ausdruck mehr. Das ist eine wichtige Einsicht etwa des wunderbaren Buches von Didier Eribon, der sich mit der Frage beschäftigt, warum Menschen, die ehemals in linken, kommunistischen, sozialdemokratischen Spektren verankert waren, nun plötzlich in Frankreich zum Front National oder heute Rassemblement National tendieren. Und sein Argument ist, die Linke hat es versäumt, den Klassenerfahrungen von Menschen einen politischen Ausdruck zu verschaffen. Insofern artikulieren die Klassenerfahrungen sich rechts. Sie werden regressiv gewendet. Die Menschen rebellieren gegen eine Alternativlosigkeit, aber sie rebellieren selbstunterwerfend, indem sie rechte Parteien wählen und sich rechten Bewegungen anschließen, die faktisch nicht ihre Interessen vertreten, sondern die dann, wenn sie an der Macht sind, mit einer neoliberalen Politik fortfahren oder bestenfalls eine exklusive Solidarität praktizieren auf Kosten noch schwächerer und damit alles noch verschlimmern. Das ist eine Krise der liberalen Demokratie. Und wir können diese Krise nur dann bearbeiten, wenn wir sagen, wir gehen über diese liberale Demokratie heraus. Wir setzen ein Zeichen, wir demokratisieren Sphären jenseits der politischen Sphäre. Die liberale Demokratie hat ja die politische Sphäre demokratisiert, aber die gesellschaftliche Sphäre, die ökonomischen Machtzentren systematisch gegenüber demokratischen Entscheidungsverfahren abgeschottet. Da müssen wir drüber hinausgehen und damit den Menschen es auch wieder zu ermöglichen, sich selbst zu ermächtigen, demokratische Subjektivitäten herauszubilden, damit etwas gegen rechts zu tun und gleichzeitig die sozial-ökologische Transformation anzugehen.
Ja, cool. Radikale Demokratie oder man könnte ja auch sagen Basisdemokratie. Also auf jeden Fall ein gutes Bigger Picture, ein gutes Leitideal, würde ich sagen. Muss man natürlich auch ein bisschen ausbuchstabieren. Also lasst doch vielleicht nochmal ein bisschen konkreter drüber sprechen. Denn ihr skizziert ja in eurem Buch auch solidarische Alternativen.
Mhm. Das können natürlich nur ja Elemente sein, die dann ja für die Diskussion offen sind und die ihr aber auch meint zu erkennen schon in gewissen Bewegungen. Was sind denn aus eurer Sicht Eckpfeiler einer solchen emanzipatorischen Alternative? Ja, und wo erkennt ihr sie vielleicht auch schon in konkreten Bewegungen etwa?
Ja, wir erleben ja neben oder auch gegen die Rückschritte, die wir allgegenwärtig wahrnehmen können, durchaus auch positive Ansätze, die in bestimmten Entwicklungen, in bestimmten Strategien konvergieren. Und eine dieser Strategien, deren Bedeutung in den letzten Jahren durchaus zugenommen hat, ist die Debatte über Vergesellschaftung. Vergesellschaftung ist ein Thema, nicht erst seit Deutsche Wohnen enteignen. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Initiative, die die Debatte nochmal vorangebracht hat. Und es ist ein Thema, das jetzt zunehmend auch von anderen Initiativen in anderen Bereichen aufgegriffen wird. Also progressive Kräfte debattieren über die Vergesellschaftung der Energieversorgung, der Autoindustrie, des Wohnungswesens. Entsprechende Debatten finden im Hinblick auf das Ernährungs-, das Landwirtschaftssystem statt, also im Hinblick auf Infrastrukturen, die für unser aller Leben ganz zentral sind. Das ist ein ganz zentraler Ansatzpunkt. Ein Ansatzpunkt, Infrastrukturen zu vergesellschaften, sie der Marktlogik zu entziehen und damit allen die Möglichkeit zu geben, Zugang zu den basalen Dienstleistungen zu haben, die für die individuelle wie die gesellschaftliche Reproduktion essentiell sind. Da sehen wir eine enorme Kraft auch und sehr weiterführende Debatten. Debatten, die ergänzt werden, um die Forderung etwa nach einem Rückbau von bestimmten schädlichen Industrien, die wir uns aus sozial-ökologischen Gründen nicht länger leisten können. Das ist ja nicht getan mit einem Umbau der Mobilitätsindustrien. Der muss auch stattfinden. Ich glaube, wir brauchen eine Konversion etwa der Autoindustrie in Richtung eines Herstellers, Ausstatters eines nachhaltigen Mobilitätssystems. Die Frage wäre, inwieweit können eben die Möglichkeiten der Beschäftigten, die kollektive Intelligenz, die Maschinen genutzt werden, um künftig vielleicht statt Autos Straßenbahnen, Lastenfahrräder, Busse und dergleichen zu bauen. Ja, das ist eine Frage, die wir diskutieren müssen, die durchaus auch mit gewerkschaftlichen, betrieblichen Akteuren diskutiert wird, die von sozialen Bewegungen aufgeworfen wird. Das muss aber ergänzt werden um einen Rückbau von solchen Industrien, die wir uns aus sozial-ökologischen Gründen nicht länger leisten können. Das wäre ein weiterer wichtiger Punkt. Darin konvergieren auch soziale Kämpfe. Es gibt eine zunehmende Bewegung, so ein weiterer wichtiger Eckpfeiler für eine Wiedergutmachung der Schäden, die durch die kapitalistische Produktionsweise und die imperiale Lebensweise angerichtet worden sind. Wir wissen, dass es sich um Schäden handelt, die teilweise gar nicht reversibel sind. Aber manche Schäden können behoben werden, manche Schäden können zumindest abgemildert werden. Und vor vielen Jahren gab es eine starke Bewegung gegen die Verschuldungskrise des globalen Südens. Und die Forderung war hier Schuldenstopp. Ja? Und auch damals klang bereits die Forderung nach Reparationen an. Diese Forderung ist heute umso dringlicher. Und sie wird auch zunehmend in den internationalen Klimaverhandlungen erhoben. Das ist eine wichtige Forderung, Reparationen. Der globale Norden muss für die Schäden, die er über Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg weltweit produziert hat, irgendwie gerade stehen. Und vielleicht noch einen weiteren Punkt, wir haben das in unserem Buch als solidarische Resilienz bezeichnet. Ja. Wir wissen, dass wir bestimmte Folgen der Klimakrise nicht mehr verhindern können. Das heißt, das Thema Klimaanpassung rückt in den Vordergrund. Das wird bisher von der Linken noch sehr wenig thematisiert. Das ist aber ein sehr wichtiges Thema, nicht nur, weil es darauf ankommt, eben Menschen in Zeiten, wir sprachen eben von Kollaps, also der punktuellen Unterbrechung von Versorgungssystemen nach wie vor ein Überleben und ein gutes Leben zu ermöglichen, sondern auch, weil das vielleicht auch ein Punkt wäre, an dem die Linke wieder an Handlungs- und Strategiefähigkeit gewinnen könnte. Die Linke hat immer schon gefordert, dass Menschen einen kostenlosen oder von der Kaufkraft unabhängigen Zugang zu den basalen Infrastrukturleistungen, zu Gesundheit, zu Pflege, zu Bildung, zu Kultur, zu Mobilität und so weiter, zu Wohnen bekommen sollen. Aber dieser Zugang, der wird in Zeiten der Klimakrise von einer Forderung, die ganz stark sich an sozialer Gerechtigkeit orientiert oder auf diese soziale Gerechtigkeit hin orientiert ist, teilweise wirklich zu einer Überlebensnotwendigkeit. Und damit ergeben sich auch Chancen für diese Forderung, größere gesellschaftlichen Mehrheiten zu organisieren, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Darin sehen wir einige Eckpunkte für solidarische Initiativen. Und das sind, wie gesagt, nicht einfach hehre abstrakte Prinzipien, sondern das sind wirklich Implikate von sozialen Kämpfen, wie wir sie weltweit beobachten können.
Ulrich?
Ja, wir nennen noch weitere Dimensionen und wir hoffen dann, dass Leserinnen und Leser das auch sozusagen gefällt und dass es Diskussionsangebote sind. Wir denken auch, dass eine gute Analyse, eine klare Analyse oder mit Rosa Luxemburg gesprochen, sagen, was ist, Teil dieser Auseinandersetzung sind. Also, dass wir wirklich ins Tiefe gehen. Wir hatten es gerade beim Thema ökoimperiale Spannung oder wenn wir Rückbau und Konversion nehmen. Das sind ja Aspekte, die wehtun, die auch progressiven Kräften wehtun. Denken wir an Gewerkschaften und wie gehen die damit um? Da wollen wir jetzt sozusagen nicht von oben herab und arrogant sagen, das müsste jetzt geschehen, wir haben den Gradmesser und bestimmen ihn, sondern es ist sozusagen ein Beitrag zu ganz notwendigen Diskussionen. Markus und ich haben ja selber auch Forschung zum Umbau der Autoindustrie gemacht. Markus ist in einer wichtigen Initiative dabei und anderes. Ich will noch einen Gedanken, unseren Schlussgedanken sozusagen ganz kurz vorstellen und wir hoffen auch, dass der Diskussion anregen wird. Der Schlussgedanke lautet transformative Zellen.
Transformative Zellen. Ihr beide seid echt nicht verlegen, wenn es darum geht, neue Konzepte zu prägen.
Ja. Markus schmunzelt, das war eine lange Auseinandersetzung.
Da bin ich ein bisschen drüber gestolpert, braucht es das jetzt oder nicht, aber das wird sich dann zeigen, ob jetzt demnächst TZ ein Ding wird, in der Theorie oder in der Praxis. Bin ja immer für ein paar 70s-Vibes zu haben, aber führt gerne mal aus, Ulrich, was ihr damit meint.
Ich setze nochmal an. Innerhalb der Linken gibt es sozusagen so eine Theory of Change. Also die Vorstellung, wie Veränderung läuft, sind ganz oft entweder, es sind vor allem die sozialen Bewegungen und oder es ist der Staat, ne? Die Unternehmensseite ist da eher weniger. Ja, oder auch Gewerkschaften, die werden dann vielleicht zu den Bewegungen gezählt. Und wir argumentieren, dass wir auch darauf achten sollten, und es ist ja eine Erfahrung, die wir in ganz vielen Debatten auch haben, dass innerhalb der bestehenden Institutionen, eben innerhalb der Gewerkschaften, innerhalb von Umweltverbänden, innerhalb der Wissenschaft, wo wir zwei ja selber tätig sind, innerhalb von Schulen, ja, und anderen, dass da es ja auch Auseinandersetzungen gibt, Richtungskämpfe. Was sind jetzt sozusagen Veränderungen, vielleicht partielle Veränderungen von Organisationszielen? Was sind bestimmte Aspekte, die aufgenommen werden? Was ist Bündnispolitik? Ja, wir fahren zusammen, ist schon genannt worden. Es ist ja wirklich ein großer Schritt, dass Klimabewegung und Gewerkschaften zusammengehen. Und das ist unser Vorschlag, dass wir da nochmal genauer darauf achten und auch ausloten, was sind da Potenziale. Das ist eben unser begrifflicher Vorschlag der transformativen Zellen, den wir in die Diskussion werfen. Der ist auf 5 Seiten ausgeführt und hoffen, dass wir da dann auch im Verlauf gute Rückmeldungen bekommen.
Ja, ist vielleicht eine analytische Schärfung, denn es gibt ja nicht die Klimabewegung und nicht die Linke und nicht die Gewerkschaften, auch nicht den Alpenverein, wo ich Mitglied bin, oder den Sozialverband. Wo gibt es Verbündete, wo lässt sich innerhalb oder über Orgas hinweg die Transformation vorantreiben? Da hilft das Konzept vielleicht ein bisschen, ja. Mhm.
Einen Aspekt hätte mich noch interessiert, weil ihr das, glaube ich, auch in eurem Buch thematisiert, ist die Frage der Migration, ne? Die sich ja auch in der verschärfenden Klimakrise ganz entscheidend stellt, wenn dann noch mehr Leute im globalen Maßstab fliehen müssen aufgrund von sich verändernden Bedingungen, aufgrund von Extremwettern zum Beispiel. Wie blickt ihr denn da drauf und welche Position sollten wir da als emanzipatorische Linke finden? Ich glaube nämlich, das ist auch etwas, was zu wenig thematisiert wird.
Ja, wir haben im Schlusskapitel unseres Buches uns auf einen Begriff von Eva von Redeker bezogen, den Begriff der Bleibefreiheit, also das Recht eben in einem bestimmten Kontext bleiben zu können und da auch Lebensbedingungen vorzufinden, die ein gutes Leben ermöglichen. Das ist in Zeiten der Klimakrise zunehmend in Frage gestellt und kann aber trotzdem ein Postulat sein, eine Richtung, in die wir weiterdenken, wenn wir uns über einen Freiheitsbegriff in Zeiten zunehmender Katastrophen Gedanken machen. Ein Freiheitsbegriff, der sich von einem liberalen Freiheitsbegriff deutlich unterscheidet. Dieser Begriff beinhaltet vielerlei, also beinhaltet das, was wir eben bereits erwähnt haben, nämlich Wiedergutmachung. Die Tatsache, dass der globale Norden sich zurücknimmt, dass er nicht weiterhin Folgen produziert, sozial-ökologische Kosten produziert und damit anderen Menschen in anderen Teilen der Welt das Leben verunmöglicht. Er beinhaltet, dass eben Schäden kompensiert werden, soweit das möglich ist. Ja, aber er hat auch konkrete Folgen für den globalen Norden selbst, wenn man so will. Sind jüngere Bewegungen, jüngere Konflikte, die hier wirklich wichtig waren. Also ich denke etwa an den Konflikt um Lützerath, auch Konflikte um eine Bleibefreiheit, also da bleiben zu können, wo nun der Braunkohletagebau droht, alles abzubaggern und Menschen dann eben auch die Lebensgrundlagen zu entziehen. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Das wäre ein Punkt, der entscheidend wäre, wenn wir über Migration und über die Ermöglichung von Lebensbedingungen für den Bedingungen eines lebenswerten Lebens in vielen Teilen der Welt nachdenken. Ein anderer Punkt ist natürlich, dass wir unbedingte Solidarität mit Menschen üben müssen, die zu uns kommen, die fliehen, weil ihnen durch die imperiale Lebensweise in den Regionen, in den Ländern, in denen sie bisher zu Hause sind, die Lebensgrundlagen zerstört werden. Das ist einfach ein Postulat von Gerechtigkeit. Ja, es geht nicht an, dass die Mauern hochgezogen werden, dass Menschen, die ja deshalb fliehen, weil sie eben unter den Folgen der Lebensweise des globalen Nordens nicht länger leben können, dass die daran gehindert werden, in die Territorien des globalen Nordens selbst vorzudrängen. Das ist ein wichtiger Punkt. Da geht es um eine Forderung nach offenen Grenzen oder zumindest eine Forderung um Ermöglichung von Migration, um Menschen wirklich zu ermöglichen, den schlimmsten Katastrophen und dem Kollaps, den sie jetzt bereits in ihren Ländern zu erleben, zu entkommen. Das wären so zwei Dimensionen. Migration einerseits das Ermöglichen von Bleibefreiheit und zum anderen eben die Solidarität mit den Geflüchteten und die Frage der offenen Grenzen, für die wir uns hier als Linke einsetzen müssten.
Ulrich?
Wir deuten ein Argument nur an im Buch, weil das natürlich eh schon von der Argumentation ganz komplex ist und beziehen uns da auf eine Studie von Volker Heinz und Frank Wolf, die sagen, und das müsste man, glaube ich, wieder weiter im Blick behalten, mit der Brutalisierung der Außengrenze, mit der Brutalisierung dessen, dass Menschen nicht nach Europa kommen sollen, Geflüchtete, die nach Schutz suchen, das macht auch was mit unseren Gesellschaften. Das führt zu einer Brutalisierung innerhalb unserer Gesellschaften. Das ist bei der Rechtsentwicklung ja relativ offen, ersichtlich, aber eben auch anderweitig. Das ist ein Aspekt, den deuten wir nur kurz an. Es ist ja auch jetzt kein Buch explizit zu Migration und Flucht, aber das sollten wir weiter im Blick behalten, weil es uns, glaube ich, hilft, diese Entwicklung auch besser zu verstehen. Und unsere Ursache, wie Markus sagt, oder unsere Ursachendiagnose ist, das hat eben ganz viel mit der imperialen Lebensweise zu tun, dass Menschen sozusagen aus ihren angestammten Wohnverhältnissen, Lebensverhältnissen fliehen müssen.
Mhm. Nur zum Ausblick, ihr beiden. Klimakollaps, Katastrophenkapitalismus, die ganzen regressiven Tendenzen, die wir sehen. Und man kann es nicht anders sagen, wenig linker Drive. Die Zukunft sieht recht düster aus, wenn man es realistisch betrachtet. Nicht naiv sein, sagen, was ist, wurde schon genannt. Dann wird man aber vielleicht depressiv, verliert Hoffnung. Wie verhalten wir uns da aus eurer Sicht? Den Willen zur Veränderung, eine Veränderung, die so fern scheint.
Du fragst ja nach dem guten Leben in einer beschädigten Welt und sozusagen unsere eigene Lebenserfahrung, jetzt nicht nur ich als Individuum, sondern auch in unseren, sag mal, gesellschaftspolitischen Spektren sind ja, dass sich solidarisch verhalten durchaus möglich ist, dass kritisches Nachdenken über die Welt, kritisch zu intervenieren in unseren je konkreten Lebensbereichen, ne, für uns Wissenschaft oder in einer, ich sag mal, breiteren Öffentlichkeit, dass das ja durchaus auch Sinn macht, ohne sozusagen uns klein zu machen, sondern das hat, wir wissen um die Begrenztheit unseres Agierens, aber es findet eben doch statt. Fragen des sich Organisierens, Deutsche Wohnen und Co. enteignen ist genannt worden oder andere, oder wir sind beide in der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung organisiert. Das ist ein Verband, den gibt's jetzt inzwischen seit 20 Jahren, wo wir damals gesagt haben, weil kritische Wissenschaft immer stärker aus den Hochschulen rausgedrängt wird, haben wir Form der Selbstorganisation. Und das hat wirklich auch durchaus beglückende Momente. Wir machen Tagungen, wir machen teilweise Seminare zusammen, Universitätsseminare und anderes. Und das immer in der Absicht, auch gesellschaftliche Verhältnisse, das ist ja unser Punkt, zu verändern. Ja, so weit, wie wir können. Und dann offen zu bleiben. Es gibt genau eher einen Rückschritt oder es gibt Regression. Du hast sie angesprochen. Aber doch immer wieder versuchen, sozusagen aufzustehen, weiterzumachen und sozusagen das zu suchen, was uns selber möglichst wenig beschädigt. Das ist ja wirklich auch wichtig, ne, dass wir sozusagen als Individuen, als Subjekte da uns nicht dauernd beschädigen und die Welt immer schwerer wird. Und gerade über diese solidarische Handlungsfähigkeit und die Suche von Einsatzpunkten durchaus was möglich wird, ohne naiv zu sein. Das wäre aus meiner Sicht eine angemessene Haltung für eine, wenn man mit Marx sagen will, für eine Kritik im Handgemenge.
Ja, ich würde sagen, wir befinden uns natürlich in einer gesellschaftlichen Situation, die in keinster Weise komplett offen ist. Der Gegenwind von rechts ist extrem stark. Das muss man einfach anerkennen. Und dagegen muss man alles mobilisieren, was möglich ist. Ja. Aber gleichzeitig wird dagegen mobilisiert. Also wir haben ja in den letzten Wochen sehr starke Demonstrationen erlebt gegen rechts. Ja, man kann jetzt darüber streiten, über die Kräftekonstellation, man kann über die Redner streiten, die da zum Teil aufgetreten sind. Also wenn da zum Beispiel Spitzenpolitiker auftreten, halte ich das nicht besonders für nicht besonders weiterführend. Ja, also man muss auch in diesen Konstellationen, in diesen Bewegungen, in diesen Kontexten darüber streiten und klar machen, dass wir diesen Rechtsruck auch zum Teil den bürgerlichen und teilweise auch den sozialdemokratischen Politiken zu verdanken haben. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Aber nichtsdestotrotz hätte niemand damit gerechnet. Also ich zumindest hätte nicht damit gerechnet, dass es zu diesen großen Demonstrationen kommt. Ja. Das deutet darauf hin, dass es ja bestimmte Potenziale gibt, dass es auch bestimmte Gärungsprozesse gibt, so haben wir das mal in einem früheren Aufsatz genannt, die durchaus auch zum Ausbruch kommen können, dass wir gewisserweise auch mit dem Unerwarteten rechnen müssen. Nicht in dem Sinne, dass wir uns zurücklehnen und sagen, irgendwann ploppt was auf, was dann wieder in die richtige Richtung geht. Das ist nicht der Punkt. Das wird vorbereitet. Das wird durch viele einzelne Kräfte, durch viele Ansätze, die es ja durchaus gibt, wir haben eben darüber gesprochen, mit vorbereitet. Und welche Folgen die zeitigen, das kann man jetzt noch nicht absehen. Aber es gibt die Möglichkeiten. Und ich würde sagen, es ist alternativlos, daran weiterzuarbeiten, dass wir weitermachen müssen. Und dieses Weitermachen und zu sehen, dass es andere gibt, die mit einem das gemeinsam tun, das vermittelt ja auch Kraft. Ja, das vermittelt Energie. Und das ist etwas, was dann Hoffnung gibt, also Hoffnung nicht unbedingt darauf, dass alles besser wird und dass alles zum Guten gewendet werden kann, aber so hat es der Alexander Beer in seinem Buch über globale Solidarität so schön ausgedrückt, dass das, was wir tun, einfach wichtig und notwendig ist und dass es sich lohnt, sich dafür einzusetzen, dass es sich lohnt, für eine bessere Welt zu kämpfen.
Ja, Markus Ulrich, ich möchte euch vielmals danken, dass ihr mich hier besucht habt im Dissens Podcast. Danke.
Danke dir.
Vielen Dank.
Ja, ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich freue mich, dass ihr am Start wart. Meine Gäste waren Ulrich Brandt und Markus Wissen. Wenn ihr euch für sie oder ihr Buch Kapitalismus am Limit interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst natürlich nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen oder noch besser, wenn ihr könnt, dann werdet Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.